Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Heute wieder im gewohnten Format mit Stefan Brink und mir. Hallo Stefan.
Grüß dich Nico, freut mich sehr.
Follow the Rechtsstaat, die Podcast-Reihe der Zeitschrift Bing. Wir sind jetzt bei fast 100 Folgen, die wir zusammen gemacht haben, Stefan. Und wie immer geht es heute auch um Datenschutz und Informationsfreiheit, aber auch allgemeiner um Fragen des Rechtsstaats und der Grundrechte. Ja, im bewährten Team. Ich in meiner Funktion als Herausgeber der Ping und Stefan als Chef eines Digitalisierungsinstituts in Berlin mit dem schönen Namen WIDA. Stefan, es gibt eine neue Entwicklung zu der Geschichte, die wir hier mal in Folge 71 hatten.
Richtig.
Fragt den Staat, die sich engagieren bei einem IFG-Antrag, der sich an das Bundesverfassungsgericht richtet. Vielleicht frischen wir mal ganz kurz auf, was das für eine Geschichte ist.
Genau, die ganze Geschichte hatten wir in der Folge 71 schon erzählt. Es geht darum, dass das Bundesverfassungsgericht, die Richter des Bundesverfassungsgerichts sich regelmäßig treffen mit anderen Institutionen, in dem Fall auch mit anderen Gerichten, also auch mit europäischen Gerichten, dem EuGH. Hier ging es um ein Fachgespräch mit dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof aus Straßburg, wo es um allgemeine Rechtsprechungsfragen ging, aber insbesondere auch um das Thema Informationszugangsrechte. Und in dem Kontext gab es unter anderem, das ist so üblich bei diesen Treffen in Karlsruhe, einen Vortrag des Bundesverfassungsrichters Heinrich Amadeus Wolf zur Informationsfreiheit. Und er fragte den Staat, wollte gerne die Unterlagen dazu raushaben, weil sie sagten, das sind amtliche Informationen. Ihr habt das doch vorbereitet, das Treffen. Was wurde denn da so besprochen? Was für Reden wurden gehalten? Das würden wir gerne sehen. Und das Bundesverfassungsgericht fand es richtig, das nicht herausgeben zu wollen, unter Angabe von allen möglichen mehr oder weniger guten und peinlichen Gründen. Also wurde zum Beispiel behauptet, das seien ja alles nur Notizen und Entwürfe, die unterlägen gar nicht der Informationsfreiheit, was mit Verlaub kein so guter Einwand ist. Jede Behörde weiß, dass auch alles, was der Entscheidungsvorbereitung dient, aufgezeichnet werden muss und dann herausgegeben werden muss. Karlsruhe beruft sich auf ein Urheberrecht der Beteiligten, was für im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit auch keine gute Idee ist. Sie behaupteten, das sei Rechtsprechungstätigkeit, sei also keine materielle Verwaltungstätigkeit, die sie ausüben würden. Naja, dass dort Fälle gemeinsam mit dem EGMR besprochen werden und entschieden werden, glaube ich jetzt mal nicht. Und schließlich, das Ganze sei vertraulich. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann ist es halt vertraulich. Aber das ist kein allgemeiner Verweigerungsgrund nach dem Informationsfreiheitsrecht. Und deswegen fragt den Staat es nicht mit dem negativen Bescheid beruhen lassen, sondern hat am 21. Mai Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht und versucht da jetzt entsprechend Druck zu machen. Wir hatten uns in der damaligen Folge schon, glaube ich, relativ klar positioniert, dass wir diese Moves des Bundesverfassungsgerichts, bei Boxern würde man von Maid-Bewegung sprechen, dass wir die nicht so ganz nachvollziehen konnten. Aber jetzt sind wir mal gespannt, was das Verwaltungsgericht Karlsruhe daraus macht. Und wünschen uns eine schöne rechtsstaatliche Entscheidung dazu.
Das ist der ganze Vorgang ist auf der Website von Frag den Staat abrufbar und dokumentiert. Lesenswert insbesondere die 10-seitige Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts, warum man dort meint, nicht Auskunft geben zu müssen. Nicht ganz unpikant ist auch der Umstand, dass man dort auch den Bundesdatenschutzbeauftragten bereits um Vermittlung gebeten hatte, der aber hier nichts hat ausrichten können. Das ist alles in aller Schönheit dort nachzulesen. Das ist jetzt das Bundesverfassungsgericht hier auf einen Prozess ankommen lässt, der einen ja jedenfalls höchst ungewissen Ausgang hat, ist schon überaus bemerkenswert. Wir werden
und auch sicherlich unterstrich auch ein bisschen peinlich ist es ja auch. Ja, also zum einen, wenn wir mal sozusagen an das kleine Besteck denken, der entscheidet jetzt also das Verwaltungsgericht Karlsruhe über das große Bundesverfassungsgericht und seine Transparenz. Da kann man schon mal ein Störgefühl haben, wenn man dann vor Ort weiß, dass nicht wenig der Richter des Verwaltungsgerichts Karlsruhe auch mal Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts waren. Das bietet sich ja an, da gerade über die Straße rüber zu gehen und dann mal beim Bundesverfassungsgericht 2-3 Jahre zu arbeiten als Mitarbeiter eines Dezernenten, eines Verfassungsrichters in seinem Aufgabenbereich. Dann gibt es da das ein oder andere fröhliche Wiedersehen, was man eigentlich auch nicht so gerne hat. Und schließlich, das Ganze hat ja auch sozusagen eine politische Dimension. Wie will denn Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, dastehen? Will es jetzt ein Bürgergericht sein? Will es möglichst transparent und offen sein? Oder will es geheimniskrämerisch, bürokratisch und klein-klein das Ganze spielen? Wenn man die Erwiderung des Bundesverfassungsgerichts sich anschaut, dann wollen sie offensichtlich klein-klein spielen. Ob das einer so großartigen und tollen Institution wie unserem Verfassungsgericht gut tut, das müssen die entscheidenden Richter und insbesondere Präsident selbst entscheiden.
Hast du noch in Erinnerung, um was es denn in den Reden ging?
Ja, interessanterweise ging es auch um die Informationsfreiheit, was natürlich jetzt endgültig ein Treppenwitz wird. Wenn ein Bundesverfassungsrichter, der zur Informationsfreiheit spricht, auch zur Entwicklung des Rechts in Karlsruhe und auf europäischer Ebene, sozusagen mit seinem schönen Vortrag nicht das breitere Licht der Öffentlichkeit erblicken darf, weil alles angeblich vertraulich war. Ach du meine Güte. Also gut, wir lassen uns mal überraschen.
Also du hast gesagt, peinlich, jetzt knüpfe ich mal daran an. Das ist natürlich eine Posse, die da geboten wird. Da kann man sich jetzt amüsiert zurücklehnen und sagen, schauen wir mal, was da herauskommt, ob sie sich wirklich da nach Strich und Faden blamieren. Für den Ruf von Karlsruhe ist das sicherlich keine gute Sache. Und gerade in den augenblicklichen Zeiten, in denen ja viel darüber diskutiert wird, wie man das Bundesverfassungsgericht als tragende Säule des Rechtsstaats stärken kann, ist das sicherlich auch nicht gerade eine schöne Sache, dass man sich dort auf ein solches Klein-Klein einlässt.
Wir reden von der Integrationskraft einer Verfassungsinstitution. Und da sollte man nicht nur bei schönen Reden zu 75 Jahren Grundgesetz das ein oder andere Wort drüber verlieren, sondern das sollte man auch praktizieren. Und mein Gott, worum geht's denn in der Sache? Ja, das geht um Äußerungen, die spätestens in 2 Jahren in irgendeiner Festschrift sowieso wieder auftauchen. Und da jetzt mit dem Urheberrecht rumzuspielen, zu sagen, na ja, das ist jetzt aber für den betroffenen Richter oder wen auch immer, das Gericht insgesamt, nicht gut, wenn man da nicht hochvertraulich miteinander tuscheln kann. Eieiei. Also einfach mal einen Blick heben und aufs große Ganze schauen. Ich glaube, dann kann man solche Prozesse auch vermeiden.
Wir haben gerade gesagt, der Bundesdatenschutzbeauftragte war eingeschaltet in diesen Fall. Und wir bleiben mal beim Bundesdatenschutzbeauftragten, der ja noch Ulrich Kelber heißt. Und der hat jetzt ein schönes Abschiedsgeschenk hinterlassen, indem er sich offensichtlich schon längere Zeit mit dem Bundesnachrichtendienst gestritten hat über Unterlagen, die dort im Rahmen der Kontrollbefugnisse, die der Datenschutzbeauftragte ja hat, die er beim BND zur Kontrolle einsehen wollte. Und der BND hat die Einsichtnahme offenkundig verweigert. Dies ergibt sich aus einer Pressemitteilung vom 23.05. in der BFDI veröffentlicht hat. Um was für Unterlagen es genau ging und was jetzt eigentlich wirklich genau der Stein des Anstoßes ist, das geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Das durfte sich dadurch erklären, dass wir natürlich hier im Bereich der Nachrichtendienste uns im Bereich von Informationen befinden, die mit denen dann auch der BFDI diskret umzugehen hat. Was liest du denn heraus aus dieser Pressemitteilung, was da Thema ist?
Naja, zunächst mal lese ich raus, dass also grundsätzlich der Bundesbeauftragte natürlich auch, was die Verarbeitung personenbezogener Daten angeht, ein Kontrollrecht gegenüber dem Bundesnachrichtendienst hat. Das ist gut und richtig so. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die Nachrichtendienste, also den BND, den Auslandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, stärker auch rechtsstaatlich einhegen und sagen, nee, die Regeln, insbesondere auch die Regeln des Grundgesetzes, gelten auch für euch. Da gilt nicht die Weltraumtheorie, sondern ihr seid rechtsgebunden und ihr seid zu kontrollieren, zum Beispiel durch den Bundesbeauftragten. Und hier kann man schön sehen, wie Kälber gebaut ist, dass er eben nicht nur darauf besteht, dass seine formellen Rechte, wie zum Beispiel Akteneinsichtsrechte, beim Bundesnachrichtendienst auch durchgesetzt werden können, sondern dass er insgesamt auf eine effektive Kontrolle abgestellt hat. Und die hat er nicht gesehen. Die hängt in diesem Fall damit zusammen, dass er die Befugnisse, die er als Aufsichtsbehörde nach der Datenschutzgrundverordnung hat, hier im konkreten Fall im Sicherheitsbereich nicht hat. Dafür gilt die Datenschutzgrundverordnung nicht, sondern da muss man dann jeweils schauen, entweder auf die Datenschutzrichtlinie, die es in dem Bereich gibt, beziehungsweise auf das Bundes- beziehungsweise Landesdatenschutzrecht, wo dann die staatlichen Datenschutzaufsichtsbehörden eben auch bei den sogenannten Geheimdiensten nach dem Rechten schauen dürfen. Sie haben allerdings nach diesen einschlägigen Gesetzen kein so tolles, nicht diese Befugnisse, Artikel 57, 58 der Datenschutzgrundverordnung mit tollen Anordnungsrechten, Untersagungsrechten und Ähnlichem oder vielleicht sogar einem Bußgeldrecht, sondern sie haben nur ein sehr dürres Beanstandungsrecht. Das ist das, was traditionell nach der deutschen Rechtslage, also seit den 70er Jahren, in Deutschland den Aufsichtsbehörden zugestanden wurde, speziell gegenüber öffentlichen Stellen, sollte man nicht mehr tun als beanstanden. Wem gegenüber? Na, zunächst mal gegenüber den vorgesetzten Behörden, aber auch gegenüber dem Parlament, also gegenüber dem Bundestag und den Landtagen, konnten dann die Datenschutzbeauftragten sozusagen meckern und beanstanden, dass da ihre Kontrollbefugnisse nicht eingehalten wurden oder einfach rechtswidrig Daten verarbeitet wurden. Mehr gab es aber eben nicht. Man konnte also ein bisschen schlechte Laune verbreiten, böse gesagt. Und jetzt kommt der Bundesbeauftragte und sagt, nö, die Kontrolle, die ich hier mache, muss aber effektiv sein. Und deswegen möchte er tatsächlich ein eigenes Anordnungsrecht auch gegenüber dem Bundesnachrichtendienst durchsetzen. Und das ist ein mutiger Schritt. Ich würde mal sagen, das Bundesverwaltungsgericht wird sich damit befassen. Aber ob es selbst diese Effektivitätsüberlegung in einer Art und Weise nachvollziehen kann, dass es dieses Anordnungsrecht unmittelbar zugesteht, das würde ich mal bezweifeln. Aber er hat einen Stein ins Wasser geworfen und, glaube ich, macht einen richtigen, mutigen Schritt. Er hat auch in gewisser Weise natürlich jetzt nicht mehr viel zu verlieren in den letzten Tagen seiner Amtsinhaberschaft und kann in gewisser Weise auch kollegialerweise seiner Nachfolgerin gegenüber, die mit sowas nicht wird einsteigen wollen, erstmal sozusagen den Punkt machen, die Klage einreichen und dann kann sie das ja pflichtschuldigst mit einem kleinen Grinsen auf den Lippen weiter betreiben. Und das, glaube ich, wird interessant zu beobachten sein. Ich kann schwer einschätzen, wie das Bundesverwaltungsgericht darauf reagiert, aber dass es ein wichtiger Punkt ist und dass die Effektivität der Kontrolle auch verfassungsrechtlich abgesichert ist, das ist, sind schon mal gute Gesichtspunkte, mit denen der Bundesbeauftragte oder dann die Bundesbeauftragte auch vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird punkten können.
Genau, Bundesverwaltungsgericht als Eingangsinstanz für einen solchen Rechtsstreit ist eine Besonderheit bei Klagen gegen den Bundesnachrichtendienst. So ist es auch hier. Ich verstehe die Pressemitteilung so, also am Ende weist er auf die ganzen fehlenden Anordnungsbefugnisse hin. Aber letztlich zieht er ja einen Trumpf, weil ein Recht hat er auf jeden Fall, nämlich das Einsichtsrecht. Und das macht er hier geltend. Also er hat das Recht auch, und es geht hier offensichtlich, wir werden ja gleich auf Verträge auch zu sprechen kommen, die Nachrichtendienste schließen. Also nicht, dass es da jetzt zusammengeht, aber zum Beispiel sich dort Verträge zeigen zu lassen. Das ist ein Recht, das der Bundesbeauftragte hat. Und offensichtlich ist der Behörde von seitens des BND eine solche Einsicht in einem Fall, den wir nicht kennen und der nicht mitgeteilt ist, verweigert worden. Sodass das möglicherweise schärfste Schwert, was der Bundesbeauftragte dann doch hat, nämlich einmal in die Unterlagen hereinzuschauen, die es beim BND so gibt, dass das hier wohl das ist, was jetzt auch der Kälber hier noch zum Abschied zückt. Weil eben offensichtlich die Geduld dann verloren gegangen ist, weil man da nicht ihm bestimmte Sachen nicht hat zeigen wollen. Ich sagte schon, Verträge, die Nachrichtendienste schließen, einer Meldung bei Heise Online und vor allen Dingen auch Mitteilungen der früheren Stiftung Neue Verantwortung, die jetzt anders heißt. Ich komme gerade auf den Begriff nicht, aber eine Stiftung, die sich unter anderem schon sehr, sehr frühzeitig auch um eine kritische Begleitung der Arbeit der Nachrichtendienste verdient gemacht hat. Die Stiftung kommt jetzt heraus mit der Forderung, jetzt eine anstehende Reform des BND-Gesetzes, Regelungen aufzunehmen zum Kauf von Tracking-Daten von Datenhändlern. Das ist also jedenfalls mir als Thema noch nicht über den Weg gelaufen. Wir kennen ja alle meines Erachtens viel zu wenig, die bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit, diese graue Welt der Datenhändler, deren Geschäft es schlicht ist, mit Personendaten Handel zu betreiben. Man schaut immer nur auf die man nach außen sieht, nämlich die Internetunternehmen, die in großem Umfang Daten verarbeiten. Aber diesen ganzen Graubereich, der ist viel zu wenig beleuchtet. Und so gibt es diesen Graubereich von Händlern, die auf dem Markt sind und bei denen man unter anderem auch Tracking-Daten kaufen kann. Und zu meinem Erstaunen scheint es sich so zu verhalten, dass die Nachrichtendienste dort auch Kunde sind. Wusstest du das?
Nein, aber als ich es gelesen habe, habe ich mir gesagt, naja, ist auch irgendwo naheliegend. Wir kennen die Problematik, dass private Überwachung von staatlichen Stellen genutzt wird aus vielen Bereichen. Dass wir also gerade mit dem Fortschreiten der Digitalisierung natürlich auch viele private Stellen haben, die erstaunliche Datenmengen und auch sehr sensible und aussagekräftige Daten über Private sammeln. Und dass dieser Datenfundus auch für Nachrichtendienste oder andere Sicherheitsbehörden von Interesse ist, das ist naheliegend. Dass die Nachrichtendienste diese Tracking-Daten zum Beispiel von Datenhändlern kaufen, das war mir, hatte ich nicht im Blick. Ich kannte es aus etwas handfesteren Zusammenhängen, zum Beispiel dann, wenn Private, sei es der Supermarkt, sei es die Tankstelle oder der liebe Nachbar, wenn die Videoüberwachung betreiben. Aus privaten Gründen heraus, um ihr Hausrecht zu schützen oder sonst irgendwelche mehr oder weniger legalen Aspekte zu verfolgen, dass natürlich auch Sicherheitsbehörden, in dem Fall die Polizei, auf diese Daten gerne mal zugreift. Das ist ein häufiges Thema bei Tankstellen, die ja sehr umfangreich videoüberwacht sind, zum Schutz vor Benzindiebstahl. Und dann kommt gerne mal die Polizei vorbei und sagt, lasst uns mal in die Bänder gucken. Wir wollen mal sehen, ob wir irgendjemanden finden. Und da gibt's also sozusagen private Überwachung und staatlichen Zugriff durchaus. Und dass das im Zeitalter von Big Data auch sich auf Tracking-Daten und also insbesondere das Surfverhalten von Verdächtigen oder jedenfalls von Zielpersonen oder andere Kommunikationsweisen betrifft, ist sozusagen vom Setting her nachvollziehbar. Rechtlich ist es deswegen so spannend, weil durch diese Privatisierung der Überwachung oder durch das Einkaufsverhalten der Sicherheitsbehörden hier, der Nachrichtendienste, natürlich bestimmte rechtsstaatliche Schranken unterlaufen werden. Wir haben inzwischen, ich sagte es vorhin schon, eine ganze Reihe von guten, auch gerade wirksamen gerichtlichen Maßgaben, unter denen die Datenerhebung der Nachrichtendienste eingehegt ist. Und sowas wird natürlich unterlaufen, wenn die Nachrichtendienste gar nicht selbst abhören oder gucken oder ausforschen oder überwachen, sondern einkaufen gehen. Und da liegt es auf der Hand, dass wenn es zum Beispiel darum geht, Bewegungsprofile einzukaufen oder Internetnutzungsdaten sich anzuschauen, dass so ein Datenkauf ja in gewisser Weise unsere schöne Regulierungsszenerie komplett unterläuft, wo wir Genehmigungsvorbehalte haben, wo wir Kontrollmöglichkeiten haben, wo wir gerichtliche Überprüfungsmöglichkeiten haben, das fehlt beim Einkaufen. Und wie sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage im Bundestag ergibt, weiß die Bundesregierung sehr wohl von solchen Datenkäufen und reguliert es daran aber nichts bislang. Deswegen ein super Thema, sehr verdienstvoll von der Stiftung Neue Verantwortung, die jetzt tatsächlich umfirmiert hat in irgendeinen englischen Namen, sich des Themas anzunehmen und einfach mal darauf hinzuweisen, Freunde, da muss was geschehen, da muss bei diesen Verhaltensweisen der Sicherheitsbehörden auch entsprechend nachreguliert werden.
In einem Gesetzentwurf zur datenschutzrechtlichen Auffrischung des BND-Gesetzes, der wohl nach wie vor nicht verabschiedet ist, gibt es dann tatsächlich, und da kommt möglicherweise das Thema auch her, einen Paragraphen 10a, Übermittlung von personenbezogenen Daten aus allgemein zugänglichen Quellen. die dort geregelt werden soll. Also unter welchen Voraussetzungen darf der BND das, was er sich selber aus dem Internet oder sonst woher zusammenkramt, wiederum an andere übermitteln, sofern da Personenbezug vorhanden ist. Und dann gibt es in der Gesetzesbegründung, also zum Regierungsentwurf, gibt es dann einen Hinweis auf Daten aus dem Ankauf, zum Beispiel von umfänglichen Werbedatenbanken und anderen Datenbanken mit vergleichbarer Eingriffsintensität. Die genauen Regelungen, die da wiederum gelten sollen nach diesem Entwurf, sind hochkompliziert. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber das, was jetzt hier von Seiten der Stiftung Neue Verantwortung kommt, ist wohl der Hinweis, dass es sich ja jetzt hier nicht gerade um eine Bagatelle handelt, die nicht die Aufmerksamkeit von uns Datenschützern verdient. Ich finde ja insgesamt, dass die Nachrichtendienste viel, viel mehr Aufmerksamkeit der Datenschutzszene auch haben sollten. Das finde ich manchmal unbefriedigend, wenn wir werden gleich über Pay-OK sprechen, wenn man also dann bestimmte Themen in aller Ausführlichkeit und immer wieder von vorne bis hinten diskutiert, wo man jedenfalls unterschiedlicher Meinung sein kann, was jetzt die Bedeutung angeht. Aber doch die Datenschutzszene aus meiner Sicht viel zu wenig hinschaut, was denn jetzt eigentlich den Umgang der Nachrichtendienste mit den Personendaten angeht. Wenn das jetzt gesetzlich nochmal neu geregelt werden soll, dann ist das schon völlig zutreffend, dass Stiftung Neue Verantwortung uns darauf aufmerksam macht, dass wir das doch auch als Datenschützer und Bürgerrechtler intensiv verfolgen sollten.
Absolut, lieber Nico. Ich kann aus meiner eigenen Amtszeit zwei kleine Aspekte noch beisteuern, was das Verhältnis Datenschutz und in dem Fall Verfassungsschutzbehörde angeht. Das ist kein einfaches Verhältnis. Die Verfassungsschutzbehörden haben auch im Laufe der wiederholten Skandale der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Ja, ich erinnere nur zuletzt an wirklich die unglaublichen Vorgänge im Bereich des NSU-Skandals. Die Verfassungsschutzbehörden haben zum Teil jedenfalls durchaus gelernt und begriffen, dass sie sich rechtsstaatlich anpassen und einpassen müssen. Trotzdem gibt es in der unmittelbaren Kontrolle zwischen Datenschützern und Nachrichtendiensten immer wieder Verwerfungen und auch Schwierigkeiten der Durchsetzung, hatte ich in Baden-Württemberg auch, obwohl wir da eine sehr kluge und rechtsstaatlich fundierte Verfassungsschutzpräsidentin hatten. Kleine Anekdote, bevor ich das zum ersten Mal kontrollieren wollte, in meiner Funktion 2017, wurde mir von der Behörde mitgeteilt, dass ich sie gar nicht kontrollieren dürfte, weil ich nicht sicherheitsüberprüft sei. Und da habe ich dann doch mal die Augenbrauen hochgezogen und die Frage gestellt, ich dachte, ich wäre vom Parlament gewählt und hätte diese Funktion. Und jetzt wollt ihr mir sagen, dass ihr mich erst meine Funktion ausüben lasst, wenn ich sicherheitsüberprüft bin. Das passt nicht so ganz zusammen. Bin ich jetzt sozusagen gewählter Datenschützer von Gnaden der Verfassungsschützer? Und was passiert denn, wenn ihr herausfindet, dass ich ein Sicherheitsrisiko bin? Muss ich dann irgendwie zurücktreten oder das Parlament seine Wahl nochmal überdenken? Gut, das Thema haben wir auf einem kleinen Dienstweg erledigt, zumal ich noch aus Rheinland-Pfalz eine Sicherheitsüberprüfung hatte, die aber, ich komme ins Erzählen, lieber Nico, direkt mal bei meinem Ausscheiden aus dem Landesdienst von Rheinland-Pfalz gelöscht worden ist. Ganz selten, dass Nachrichtendienste etwas löschen. Meine Sicherheitsüberprüfung haben sie gelöscht. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls war die nicht mehr da. Ich hatte eine hohe Sicherheitsstufe Ü3, weil ich auch schon fürs Parlament und für den Datenschutz in Rheinland-Pfalz in geheimdienstlichen Sachen unterwegs war. Also erstens, Sie wollten mich nochmal sicherheitsüberprüfen, was da nicht geschehen ist. Und zweitens, es gibt immer wieder bei der konkreten Kontrolle dann eben doch Auseinandersetzungen darüber, was die einem zeigen müssen und was nicht. Meine Auffassung als Datenschützer war immer, ihr zeigt uns alles. Was denn sonst? Ja, ihr könnt hier nicht bestimmte Sachen außen vor lassen. Ja, da muss man sich dann sinnvoll einigen. Das Parlament hilft einem natürlich sehr. Man ist ja in gewisser Weise auch in dem Bereich Hilfsorgan des Parlaments. Aber das sind zum Teil Auseinandersetzungen, wo ich den Bundesbeauftragten gut nachvollziehen kann, dass er irgendwann mal sagt, Freunde, jetzt reicht's, jetzt verklage ich euch mal. Das ist, wie du sagst, ein spannendes Gebiet, in das man sich aber auch verlieren könnte. Eine der Riesenaufgaben der staatlichen Datenschutzbeauftragten. Es gibt so viel zu tun Und seine Energie wirklich auf sowas zu stecken, das ist auch bitter, das ist auch hart. Da kann man zwar jede Menge interessante Fälle aufarbeiten, aber ob das nun wirklich was bringt, ob das der richtige Aspekt ist, den man betonen sollte, auch in seiner Amtszeit, das wage ich mal mit einem Fragezeichen zu versehen.
Kommen wir zu unserem letzten Thema. Stefan, ich habe es schon kurz angetippt. Pay or okay? Diese Stellungnahme zu Meta, Facebook im Gewand einer allgemeinen Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses, bislang nur im Entwurf. Sehr, sehr viel Kritik habe ich jedenfalls dazu gehört, unter anderem scharfe Kritik von Jeff Jarvis hier in einem Podcast kürzlich. Was hältst denn du von dem Ding?
Ja, das ist schon spannend, was der Europäische Datenschutzausschuss da probiert. Er hat ja am 17. April 2024 eine Opinion zu dem Thema Pay or Consent oder Pay or Okay verfasst. Und die hat es in sich, diese Opinion, weil sie sehr ans Eingemachte geht. Zum einen muss man im Hinterkopf haben, da geht es natürlich letztlich um den Antriebsmotor unseres Internets insgesamt, weil sehr vieles über was an auch an Werthaltigem im Netz zu finden ist, sozusagen mit Daten bezahlt wird. Das Tracking ist das Antriebs- und Schmiermittel des Internets, jedenfalls soweit es um Inhalte geht. Und wenn es dann noch bei den Datenschützern um Konstellationen geht, wo ihr Lieblingsgegner Facebook, also der Meta-Konzern, mit dem Spiel ist, dann wird man erfinderisch. Und das ist leider, so würde ich es einordnen, auch der Europäische Datenschutzausschuss geworden in diesem Punkt. Hintergrund ist, man muss sehen, diese Tracking-Modelle, die dann eben alternativ durch Bezahlmodelle, in Deutschland findet man diese Abo- oder Pur-Modelle, ergänzt werden, waren vom Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung seiner Großen Kammer im Juli 2023 abgenickt worden. So kann man jedenfalls die Entscheidung im Bundeskartellamt verstehen. Damals hatte sich der EuGH sehr intensiv damit befasst, wie man diese Profilbildung, die dort stattfindet, dass die Interessen, die besuchten Seiten, Kaufverhalten und Ähnliches in einem persönlichen, personenbezogenen Profil des einzelnen Nutzers abgespeichert wird und dann genutzt wird, um die Online-Werbung zielgerichtet schalten zu können, dass die sich letztlich nur auf Einwilligung stützen lässt, also Artikel 6.1 nur Buchstabe A in Frage kommt. Der EuGH hat in der Kartellamtsentscheidung sich sehr intensiv mit den anderen Rechtfertigungsmöglichkeiten auseinandergesetzt und hat gesagt, Vertrag, also 6.1b klappt nicht, weil diese Personalisierung des Trackings nicht erforderlich ist in einem sehr strengen Erforderlichkeitsmaßstab für die Erfüllung des Vertrags. Das geht auch ohne, das kann man auch alternativ machen. Und er hat sich insbesondere auch nochmal mit 6.1f, also dem berechtigten Interesse des Anbieters auseinandergesetzt, so ein Tracking zu betreiben und darauf basierend Online-Werbung zu schalten, wo er sagt, das muss ein Nutzer von Social Media nicht vernünftigerweise erwarten, dass ohne seine Einwilligung seine personenbezogenen Daten genutzt werden, um ein Profil von ihm anzulegen, und hat deswegen gesagt, die schutzwürdigen Interessen der Nutzerinnen und Nutzer überwiegen das berechtigte Interessen des Anbieters und hat damit letztlich den Sack zugemacht, dass eigentlich nur noch Pay or Consent übrig blieb. Damit hatte sich dann das Bundeskartellamt damals auseinandergesetzt in einer anderen Konstellation. Hier jetzt der Europäische Datenschutzausschuss, der aus meiner Sicht schon überraschend sagt, die Einwilligung ist aber nicht freiwillig, nicht wirksam abgegeben, in dem Moment, wo ich tatsächlich dafür bezahlen muss. Das widerspricht diametral dem, was der EuGH in seiner Kartellamtsentscheidung gesagt hat. Wo hat er nämlich ausdrücklich gesagt, ja, das kann schon sein, dass man ein angemessenes Entgelt zahlt. Das wäre eine Alternative für die Einwilligung ins Tracking. Facebook hatte wirklich sehr lange, ist von einem Mauseloch zum nächsten gelaufen, hatte ursprünglich mal auf die Vertragslösung gesetzt, hatte dann geschaut, ob man mit Payer Consent weiterkommt, hatte dann sogar die Abokosten, die Abopreise nochmal gesenkt, um sich nicht sagen lassen zu müssen, das ist aber unangemessen viel, was ihr da verlangt habt, wenn ihr 10 Euro im Monat wollt. Und dann sind sie runtergegangen, ich meine, es wären so auf 6 Euro gewesen. Und jetzt sagt der Europäische Datenschutzausschuss in dieser Opinion, aus meiner Sicht wirklich überraschenderweise, nee, da muss eine dritte Variante hin, damit die Einwilligung wirklich freiwillig ist, und zwar eine trackingfreie Variante. Und letztlich stützt der Europäische Datenschutzausschuss diese, ich würde mal sagen, steilen Überzeugung darauf, dass ja personenbezogene Daten letztlich gar kein normales Wirtschaftsgut sein, dass man die gar nicht handeln können sollte, also auch nicht sozusagen anstelle einer Bezahlung setzen sollte. Und da gibt es den interessanten Satz in dieser Opinion, der lautet: EDPB recalls that personal data cannot be considered as a tradable commodity. Der Europäische Datenschutzausschuss ruft also in Erinnerung, dass personenbezogene Daten nicht als handelbares Wirtschaftsgut angesehen werden können. Und das ist eine steile Aussage. Damit wird nämlich letztlich das Wirtschaftsmodell Internet, wie wir es kennen, nicht wie wir es lieben, aber wie wir es kennen, in Frage gestellt. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kommen denn die staatlichen Stellen, also die staatlichen Aufsichtsbehörden, die im Europäischen Datenschutzausschuss zusammensitzen und dort ihre Meinung fabrizieren, wie kommen die denn auf die Idee, ja, dass personal data cannot be considered as a tradable commodity? Wie kommt denn eine staatliche Stelle dazu, bestimmte offensichtlich werthaltige Güter aus dem Wirtschaftskreislauf rauszunehmen? Wie geht denn das? Und da bleibt der Europäische Datenschutzausschuss aus meiner Sicht in der länglichen Opinion eine gute, überzeugende Erklärung dafür schuldig, wieso er das darf, wieso er einfach jetzt hier unsere wirtschaftliche Tätigkeit einschränken darf. Und das finde ich schon erstaunlich und das ist klärungsbedürftig, überhaupt keine Frage. Da muss der EuGH nochmal ran, muss sich erklären, ob er in der Kartellamtsentscheidung, wo er das Gegenteil erklärt hat, nämlich dass man ein angemessenes Entgelt zahlen könnte, ob er das ernst gemeint hat oder vielleicht doch nochmal einschränken möchte. Jedenfalls, die Opinion wird so nicht stehen bleiben können, da werden die Gerichte ran müssen, glaube ich. Was meinst du, Nico?
Ja, die Opinion ist, ich sehe es genauso wie du, die Opinion ist unterirdisch, sie ist auch unterkomplex, sie schaut wie das Kaninchen auf die Schlange mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt alt ist, auf Facebook und schaut nicht links und schaut nicht rechts. Sie nimmt gar nicht in den Blick etwa, dass wir ja die digitale Güterrichtlinie im Verbraucherrecht hatten vor ungefähr 5 Jahren, in der ja genau das dann auch festgeschrieben worden ist, dass die Hingabe von personenbezogenen Daten auch Entgelt sein kann. Die Entscheidung versucht irgendwie, aber mit einer überhaupt nicht überzeugenden oder auch gar nicht näher erläuterten Begründung, sich dann zu beschränken auf große Plattformen, Klammer auf, also auf Facebook, Klammer zu. Aber in der Logik, die sie dann in den Ausführungen ist, wie du sie es gerade geschildert hast, ist natürlich überhaupt nicht abzugrenzen von den Plus-Angeboten der Verlage, die jetzt in den letzten Jahren mühsam als Reaktion auf die Cookie-Rechtsprechung des EuGH entstanden sind. Also wenn das sich bei Facebook und Instagram so verhält, dass es noch ein drittes Angebot geben muss, dann gibt es eigentlich gar keinen logischen Grund, warum das nicht bei der Bild-Zeitung und bei der FAZ und wo oder auch etwa bei Spotify genauso sein sollte. Also insofern ist das ist in sich alles brüchig, das ist Einzelfall, Rechtsprechung ist nicht, aber es ist eine Rechtsanwendung, die sich also gar nicht die Mühe macht, über den Einzelfall hinaus zu blicken und ist deshalb genauso. Also deshalb ist alle Kritik, die wir hier auch von Jeff Jarvis gehört haben und die du auch ja in noch etwas schärferer Form als eben in der FAZ geäußert hast. Wie war nochmal die Überschrift deines FAZ-Artikels? Jetzt teste ich dein Gedächtnis.
Doch, ich weiß es schon, es ist nur erläuterungsbedürftig, wie ich jetzt festgestellt habe. Die Überschrift hieß: Herz Jesu Datenschützer am Werk. Also ich habe meine eigene Zunft und Gilde und meine Ex-Kolleginnen und Kollegen ein bisschen ironisch angegangen, indem ich sie in die Herz-Jesu-Schiene der besonders überzeugten Kämpferinnen und Kämpfer für das Richtige eingeordnet habe, was ich aber glaube, mir diese Ironie erlauben zu dürfen, weil das im Hintergrund steht. Ja, wenn man wirklich der Auffassung ist, dass es Aufgabe von Datenschützern, jedenfalls von staatlichen Datenschützern sei, zu befinden, was jetzt Wirtschaftsgut ist und was kein Wirtschaftsgut ist, da stehen im Hintergrund diese asketischen Überlegungen, die es auch früher mal im Bundesdatenschutzgesetz gab, nach dem Motto, nur ein totes Datum ist ein gutes Datum und am liebsten kommen wir ohne personenbezogene Daten aus. Das geht aber nicht mehr, ja, sondern die staatlichen Stellen sind rechtsgebunden, sie sind der Grundverordnung unterworfen, sie sind den europäischen Rechtsakten unterworfen. Sie können nicht einfach ausscheren und sagen, ach, lasst uns doch mal das Ganze ohne personenbezogene Daten machen. Das geht nicht. Das ist zwar mit vollem Herzen gesprochen und ich würde einem privaten Überzeugungstäter da überhaupt nicht widersprechen wollen, wenn er solche Äußerungen tut, dass insbesondere das Tracking im Netz natürlich unseren Umgang mit dem freien, frei zugänglichen Netz und seinen Informationen doch wesentlich beeinträchtigt hat. Das kann man alles meinen. Aber als Aufsichtsbehörde kann man nicht anfangen, diese Fantasien zu entwickeln. Das ist nicht die Aufgabe. Und wenn es dann eben noch juristisch wirklich schwach wird, dann muss man sagen, Freunde, es geht so nicht, das könnt ihr so nicht machen. Schon die Begründung, die Herleitung dafür, warum denn jetzt bitteschön Personal Data keine tradable commodity ist, da zitiert sich der Europäische Datenschutzausschuss mal selbst als Quelle. Ja, wir haben es schon früher schon mal gesagt. Und dann zitieren sie noch falsch, eine alte Richtlinie, wo es gar nicht um den Punkt geht. Und das war's dann an juristischer Fundamentierung dieser Auffassung. Ansonsten sieht man auch in der Opinion wieder Spuren von schlechtem Gewissen, dass einzelne Aufsichtsbehörden gesagt haben, lasst uns mal nicht ganz so freudvoll auf den Quark hauen, wo dann gesagt wird, naja, wir kommen mit Relativierung. Das, was wir hier gesagt haben, gilt in most cases. Ja, nicht immer, aber doch meistens. Was soll man denn damit anfangen? Oder du hast es schon gesagt, diese Übertragung von Rechtsbegriffen wie Large Online Platforms, die wir aus dem Digital Services Act oder aus dem Digital Markets Act kennen, jetzt in die DSGVO hinein, wo man auch nur sagen kann, wo habt ihr das denn her? Wie geht das denn? Dürft ihr das? Ist es Aufgabe von Behörden, hier am Gesetzgeber vorbei neue Kategorien zu bilden? Das geht so nicht. Und es hat ja auch entsprechende Reaktionen gegeben, auch aus dem Kreis der staatlichen Datenschutzbeauftragten, der Thomas Fuchs, sehr geschätzter Datenschützer Hansestadt Hamburg, hat gesagt, also der war intensiv an den Vorarbeiten beteiligt von dem Ding. Da gab es eine Subgroup, wo er mit Skandinavien unter anderem zusammengesessen hat und wo es einen Entwurf gab für den Europäischen Datenschutzausschuss. Der Entwurf war dem Vernehmen nach auch gar nicht so schlecht. Aber dann ist im Europäischen Datenschutzausschuss da was draus gemacht worden, was wir jetzt in der Opinion sehen. Und daraufhin sagte der Thomas Fuchs eben, das ist jetzt nicht mehr mein Ding. Ja. Warum der Bundesbeauftragte dann eben im Europäischen Datenschutzausschuss das trotzdem mitgetragen hat, erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Wenn die federführende deutsche Aufsichtsbehörde signalisiert, also das ist nicht mehr gut, was da kommt, täte der Bundesbeauftragte vielleicht ganz gut daran, sich zurückzuhalten im Europäischen Datenschutzausschuss oder massiv gegenzusteuern. Hat nicht funktioniert, deswegen nochmal, das kann so nicht stehen bleiben. Das sorgt für eine große Verunsicherung. Es ist ja im Moment nur eine Opinion, also eine Auffassung von Aufsichtsbehörden, die aber mit Sicherheit zur Kenntnis genommen werden sollte und wo man sich klar machen muss, da riskiere ich ein Bußgeld, wenn ich das anders mache und anders sehe. Aber da müssen letztlich die Gerichte dran und nochmal hinterfragen, kann man das so machen? Wo sind denn die rechtlichen Grundlagen dafür? Auch wirtschaftliche Geschäftsmodelle im Rahmen der betrieblichen und unternehmerischen Freiheit einzuschränken, das geht so nicht. Das wird man gerichtlich überprüfen müssen und hoffentlich dann wieder zu einem vernünftigeren Ergebnis kommen.
Wir werden sehen. Das ist ja bisher wohl nur ein Entwurf, nicht? Noch, die machen ja immer erstmal Entwurf und dann machen sie endgültige Stellungnahme. Vielleicht besinnen sie sich ja noch eines. Besser.
Nee, Nico, wenn ich es richtig sehe, ist das eine veröffentlichte Opinion und das Beteiligungsverfahren war auch ein Kritikpunkt an dem ganzen Ding, offensichtlich ausgefallen. Ja, oder jedenfalls gab es keine, Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu den Opinions zu äußern und die beim Europäischen Datenschutzausschuss auch nochmal was Gegenteiliges von sich zu geben. Aber die Opinion ist als solche veröffentlicht und steht jetzt auch als Auffassung der Aufsichtsbehörden. Mehr ist es nicht, ja. Man muss jetzt deswegen nicht auf die Knie fallen und sagen, es ist alles verloren, aber es ist ein Statement, mit dem man sich wird auseinandersetzen müssen und das so nicht wird stehen bleiben können.
Okay, stimmt, du hast recht. Ich habe es falsch gesagt, das ist tatsächlich ja schon adopted, das Ganze. Stefan, ja, ich würde sagen, wir machen den Sack mal zu für heute. Ja? Und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns bis hierher gefolgt sind. Und wir freuen uns schon, ja, wir freuen uns immer über Reaktionen aller Art. Schreibt uns, welche Themen ihr hier vermisst und was ihr überhaupt hier von den Dingen haltet, die wir hier so verbreiten. Und ja, in diesem Sinne und bis zur nächsten Folge erstmal tschüss.
Alles gut, ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.